Hallo und herzlich willkommen zu House of Grace. Heute zum Veröffentlichungsdatum ist Vollmond. Und genau dazu passend ist auch unsere heutige Folge. Es geht nämlich um das Thema Astrologie und wie Sterne unser Leben beeinflussen. Dazu habe ich eine ganz tolle Gästin, und zwar ist das Luisa Carla Hartmann, eine Astrologin aus Berlin, die du vielleicht auch sogar schon von Social Media oder aus ihren Kolumnen von verschiedenen Magazinen und Online-Magazinen kennst, die jetzt auch ein ganz tolles Buch geschrieben hat, Falling in Love with the Stars. Und Luisa beantwortet uns die Fragen, was ist überhaupt Astrologie? Ist es tatsächlich so, dass die Sterne unser Schicksal bestimmen? Sehen wir daran beispielsweise, wann wir heiraten, wann wir erfolgreich sind, wie unser Leben verlaufen wird, etc.? All das beantwortet Luisa. Und auch die Frage, wie viel Eigenverantwortung haben wir, wenn das Schicksal zum Beispiel festgeschrieben steht? Ich freue mich, dir diese Folge präsentieren zu können. Freue mich auch sehr, wenn du deine Erfahrung mit Astrologie hinterher vielleicht mit mir teilst. Schreib mir dazu gerne eine Nachricht auf Instagram oder kommentiere hier diesen Podcast. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Anhören. House of Grace mit Sandra von Zabienski. Liebe Luisa, ich freue mich sehr, dass wir uns heute wiedersehen. Ich glaube, wann haben wir uns das letzte Mal über Zoom gesehen? Das war, glaube ich, vor 4 Jahren. Kann das sein?
Ja, oder 2020, glaube ich sogar, haben wir nochmal gesprochen.
Ja, also vor drei Jahren haben wir das letzte Mal gesprochen. Danach ist sehr viel bei mir passiert, bei dir aber auch, weil wir sprechen heute anlässlich auch deines neuen Buches, Fall in Love with the Stars, das du mir auch netterweise zugeschickt hast. Vielen Dank dafür. Und weißt du, eine Frage, die du direkt am Anfang des Buches stellst, die fand ich so super, dass ich sie direkt als erste Podcast-Frage aufnehmen möchte. Und zwar, was ist überhaupt Astrologie? Und weißt du, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Also so viel für mich erklären. Ich habe zwar diese 2 Beratungen bei dir gehabt, die ich auch absolut geliebt habe, aber du kannst mir sagen, welche Sternenkonstellation, das sagt mir alles gar nichts. Ich vertraue dir dann einfach 100%, dass du weißt. Ich weiß gar nichts über Astrologie. Erzähl doch mal, was ist Astrologie?
Ja, also natürlich kann man da auch unterschiedliche Antworten drauf geben. Also vielleicht fangen wir mal vorne an. Also man würde sagen, übersetzt bedeutet es ungefähr, ne, es ist die Lehre der Sterne. Ja? Mhm. Also es kommt ja aus dem Griechischen, Astron heißt Stern und Logos heißt auch die Lehre oder Logik, höhere Logik, also die Sternenlehre. Und es ist eine schon Jahrtausende alte Symbolsprache. Ne? Also sie ist schon richtig alt. Und im Grunde könnte man so sagen, dass Astrologie auch so ein bisschen im Sinne, wie wir auch Synchronizität verstehen, davon ausgeht, dass wir bestimmte Sternenkonstellationen zum Zeitpunkt unserer Geburt haben, die uns Rückschlüsse oder etwas über unser Innerstes verraten, ne? Oder wo wir quasi Rückschlüsse auf unsere Seele oder die Themen, die uns in diesem Leben besonders beschäftigen, ziehen können. Ne? Also das wäre so das, was Astrologie ist. Und ich nenne sie auch sehr gerne so eine Art ja, kosmische Psychologie, weil sie ja auch versucht, so unser Verhalten und Erleben irgendwie zu erklären, ne, oder uns Möglichkeiten zu geben, uns selbst besser zu verstehen. Also ich sehe Astrologie als erstes mal als Selbsterfahrungs- oder Selbsterkenntnis-Tool. Ne, das gibt sehr viele. Wir können meditieren, wir können uns intellektuell weiterbilden oder wir können auch Therapien machen, Gesprächstherapien, was auch immer. Also es gibt sehr viele Selbsterfahrungstools. Auch Yoga ist eins. Also ne, immer wenn wir uns mit uns auseinandersetzen und Astrologie ist einfach eine tolle Möglichkeit, so sehe ich das. Ne? Und was könnte man noch sagen? Oder manche sagen auch gerne, es ist so ein bisschen unser kosmischer Fingerabdruck. Ne? Es ist so, Astrologie zeigt uns auch unsere Einzigartigkeit. Ne? Also das finde ich auch daran sehr schön, dass im Grunde Astrologie so total so damit geht, dass jeder Mensch wirklich absolut individuell ist, ne? Und wirklich einzigartig mit seinen Lebensthemen, mit dem, was er hier vorhat oder mit der Ausstattung, mit der er hierher kommt. Das heißt also auch, was ich daran auch immer so schön finde, ist, dass Astrologie so uns eigentlich so hilft, uns nicht zu vergleichen, ne? Weil es ist egal quasi, ne? Der andere hat ein anderes Horoskop, der hat andere Themen, ne? So, und es geht erstmal darum, dass wir uns selbst leben und entfalten. Ne? Also das ist vielleicht so ein bisschen Ich weiß nicht, ist das schon mal für dich so eine erste gute Antwort oder was?
Das ist eine total gute Antwort und finde ich auch eine sehr schöne Antwort. Und also, weißt du, mein Baldmann und ich, wir gucken super gerne National Geographic Serien, Dokuserien. Und Astrologie ist ja auch schon richtig alt, oder?
Ja, das ist richtig alt. Also,
weil ich habe das nämlich in ein paar Serien, also in ein paar Dokus halt auch gesehen. Und ich glaube, in deinem Buch hast du auch geschrieben, es ist in Mesopotamien entstanden. So für alle HörerInnen, sorry, das interessiert mich jetzt.
Ja, also
soll ich da noch einmal fragen?
Ich meine, wobei, ich müsste dann noch mal Koko von Stuckrad fragen. Das ist ja ein Bekannter, der auch Professor ist und sich damit sehr viel beschäftigt hat mit der Geschichte der Astrologie. Aber ich meine so die ersten astrologischen Aufzeichnungen, dass man die bereits gefunden hat vor über 3000 Jahren.
Spannend.
Und ich finde es auch total nachvollziehbar oder plausibel. Also wir waren hier letztens in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, auch auf der langen Nacht der Astronomie. Und wenn man wirklich in diesen Sternenhimmel schaut, ne, und diese Bewegungen sieht und also es hat sowas, ja auch sowas Göttliches, ne, dass ich verstehe, dass man das auch schon damals oder dass man das damals auch ganz krass so wahrgenommen hat, ne, dass in diesem Himmel, in diesem Glitzern, in diesem, ne, dass da versteckte, ja, Deutungen und Symbole für uns enthalten sind, ne, und das im Grunde ist ja so Astrologie auch so eine ganz, ganz frühe Form der Statistik oder, ne, oder Erfahrungswissenschaft insofern, dass man versucht hat, ne, eben diese Sternenbewegungen, Planetenbewegungen am Himmel zusammenzubringen mit den Ereignissen hier unten auf der Erde und dass man diese Zusammenhänge sich notiert hat und dann, ne, also super systematisch, es ist ein krasses System, also wenn man sich wirklich da mal richtig reinfuchst, dann merkt man, wie absolut kompliziert und komplex das auch damals war, schon auch mathematisch alleine, ne? Und an der Astrologie hängt ganz viel auch dran. Unsere ganzen Kalenderentwicklungen, ne? Also der Jahreskreis und als was, das hatte eine unfassbare notwendige Bedeutung für die Menschen damals, weil man dadurch erkennen konnte, ne, in welchem Monat sind wir oder wann sollte man was pflanzen und, ne, damit es dann blüht und damit wir es dann ernten können. Also das Leben hing davon ab, von dem Zusammen, ja, mit der Arbeit mit Mutter Erde und auch mit dem Kosmos, der darüber Informationen hielt. Also dass man konnte sich ja orientieren an den Planetenwanderungen im Sternenhimmel übers Jahr hinweg. Ja, also deswegen, also damals war das für die Menschen sowohl, glaube ich, wirklich so, also was sehr Göttliches, aber eben auch wirklich überlebensnotwendig. Ja, also deswegen, ich finde es auch unfassbar faszinierend, wenn man sich da nochmal hineinversetzt, wie das damals wohl gewesen sein muss, wo man das alles noch nicht wusste, ja,
ja,
was wir heute wissen. Ne?
Das ist spannend. Und auch die Präzision, mit der manche Denkmäler dann ausgerichtet sind, etc., das hat mich bei den ganzen Dokumentationen immer total fasziniert. Aber wir wissen nicht, ob sie damals Horoskope gemacht haben, wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, aber heute ist es ja the shit. Also jeder, ich glaube, es gibt kaum jemand, der nicht mal sein Horoskop gelesen hat, sonst zumindest das vielleicht in einer Tageszeitung. Aber was sagt ein Horoskop denn tatsächlich und was braucht man vielleicht auch für ein Horoskop? Also machen wir mal der Reihenfolge, was sagt ein Horoskop denn tatsächlich aus?
Also du kannst tatsächlich mit dem Horoskop wirklich dir unfassbar viel anschauen. Also gerade wenn man, das ist eigentlich auch ein bisschen schade, weil das kann man nicht transportieren, wenn man jetzt einen Ausschnitt aus einem, ja, Sonnenzeichen, Astrologie, ne? Also wenn du das, was du liest in einer Zeitschrift oder so, ne, da geht es ja dann nur um das Tierkreiszeichen, in dem die Sonne steht. Und im Grunde kannst du mit Astrologie, also alle möglichen Fragestellungen, die dein Leben betreffen, zumindest eine Inspiration finden. Ne? Es ist natürlich immer die Frage, wie tief möchte man mit Astrologie arbeiten? Und wie gesagt, kann man ja noch ganz andere Methoden verwenden. Aber natürlich kann man, also man kann, wenn du dir die 12 Häuser anschaust, kannst du gucken, ne, in Bezug auf welchen Lebensbereich brauche ich was, um mich erfüllt zu fühlen. Also da geht es ja um Themen wie Bestimmung, Berufung, Familie, Geld verdienen, Gesundheit. Also du hast ja da wirklich die großen Lebensthemen von jedem, ne, abgebildet und aber individualisiert, ne, dadurch, dass dieses in jedem Horoskop eben ganz einzigartig diese Häuserverteilung stattfindet und ganz einzigartig, das ist jetzt vielleicht schon zu speziell, aber du ja durch die Häuserspitzen, die fallen in bestimmte Tierkreiszeichen. Und das ist dann so individuell wieder, dass jedes Lebensthema von diesen großen 12 eben für dich persönlich wieder eingefärbt ist. Also darüber kannst du Antworten finden. Du kannst dir Fragen stellen. Also ne, von daher, wenn du dich fragst, ah, was sind meine Talente, was sind meine Fertigkeiten, Potenziale, da möchte ich mehr drüber erfahren oder wie kommuniziere ich oder was suche ich in einem Partner, was tut mir da gut, was brauche ich, um mich geliebt zu fühlen. Also wenn du die Venus mehr näher anguckst, also der Mond, na klar, da kannst du natürlich nochmal gucken, was brauche ich, um mich genährt zu fühlen, was sind Rituale, die mir gut tun oder Gewohnheiten, ne, oder was gibt mir das Gefühl, eben geborgen zu sein. Also du kannst dir unfassbar viele Fragen stellen in der Auseinandersetzung mit dem Horoskop und da Antworten finden. Und für dich, man kann da auch gucken, wie tief möchte ich da jetzt gehen? Möchte ich da erstmal nur eine kurze Antwort drauf finden oder möchte ich mich wirklich da tiefergehend mit auseinandersetzen? Also im Grunde geht es wirklich um die großen Lebensthemen, ne? Und Seelen- und Selbstanteile. Das würde ich auch noch sagen. Also die Planeten, so wie Sonne, Mond, Merkur oder Venus, würde man ja eher so als Selbstanteile, ne, bezeichnen, die man dann erforschen kann. Und die Häuser vielleicht eher als eben Lebensbereiche, Lebensthemen, die für uns alle wichtig sind. Ne? Und die Tierkreiszeichen sind dann ja eher so die Archetypen, das Wie, also wie wir das leben. Also,
hören wir das an, weißt du das noch, wie das bei mir war? Zufällig aus dem Kopf?
Ja,
dass wir ein Beispiel haben.
Also, was möchtest du denn wissen? Gibt es etwas, was dich da gerade besonders interessiert?
Also, gerade glaube ich, ich glaube gerade einfach, weil, um zu verdeutlichen, was ist das Sonnenkreiszeichen, was ist das Haus, was ist das, siehst du, da komme ich schon durch.
Ja, das stimmt. Ich verstehe total den Punkt. Warte mal, wie könnten wir denn bei dir starten?
Also ich bin ja Jungfrau als du bist, Sonnenkreiszeichen.
Genau, als Tierkreiszeichen deiner Sonne ist das? Jungfrau. Na, das bedeutet also, dein Selbstgefühl oder deine Identitätsentwicklung, ne, oder wenn du fühlst dich selbst darüber, dass du quasi diesen Jungfrau-Archetyp auslebst und erkundest und die Jungfrau möchte sich selbst vervollkommnen. Man könnte sagen, da ist...
Ja, das passt.
Ja, okay.
Ich finde, ich da immer, was sonst gesagt wird, dieses Penible und super, also das habe ich gar nicht so unbedingt, aber dieses der Selbstvervollkommenen, das glaube ich schon.
Ja, und das ist super interessant, weil ich finde immer, die Jungfrau, die hat so eine unfassbare Stärke, wirklich lernen zu wollen. Weil ich finde, das hat Stephen Forrest einmal sehr gut gesagt, die Jungfrau will keine inneren Ketten. Dagegen wehrt sie sich. Sie hat eine Vorstellung, wo sie hin möchte, also auch ein Stück weit so ein Ideal-Selbst, das haben wir alle, aber die Jungfrau hat da etwas so wie das Ideal-Selbst, wenn das noch nicht mit dem Ist-Selbst übereinstimmt, dann wird sie darauf zuarbeiten. Sie wird wirklich sagen, ich lerne, ich möchte dazu lernen, ich möchte da hinkommen. Und dafür ist sie bereit, hart zu arbeiten. Und Schritt für Schritt, es hat nicht so was Impulsives, sondern dranbleibend und auch wirklich aber dahin kommen. Und deswegen, ich finde das so bewundernswert bei Jungfrau, dass ich immer das Gefühl habe, die kommen dahin, die lernen das, was sie lernen wollen und können das dann integrieren. Es ist wirklich was sehr Prozesshaftes, wie sich Jungfrau darauf hin bewegt, ne, auf diese...
Das ist die erste schmeichelhafte Deutung der Jungfrau, die ich gehört habe.
Also ich bin großer Jungfrau-Fan, kann ich nur sagen. Ne? Ich finde das extrem bewundernswert. Und natürlich, man kann sich vorstellen, es kann ein Side-Effekt sein, dass man sehr kritisch ist. Ne? Es kann sein, dass wenn man es kann sein, dass man merkt, ich bin da noch nicht angekommen oder man findet den Fehler. Wenn man noch nicht an diesem Zustand ist, dass das Außen zu dem Innen passt, ne? Auch das ist typisch Jungfrau, wenn das Außen noch nicht zum Innen passt, dann ist da eine Reibung. Ne? Und man möchte, dass das eins wird, ne? So dieses Außen und Innen, dass man wirklich sagt, mein Leben im Außen ist ein Spiegel meines Innersten. Und wenn das noch nicht so ist, dann wird es sich irgendwie, ne, dann wird da ein Störfaktor sein oder dann wird ein Gefühl sein von, das ist noch nicht rund für mich oder das bin noch nicht ich. Und dann wird man sich auf den Weg machen. Ne? Aber ich denke immer, dieser kritische Blick dient immer noch mal, ne, dazu zu überprüfen. Und es ist auch eben dadurch dieser kritische Blick bringt halt gleichzeitig auch die Achtsamkeit mit sich. Ne? Das ist so, deswegen, man übersieht nichts. Man ist sehr achtsam. Man kann selbst Details, die eben noch nicht stimmig sind, irgendwie erkennen. Und das ist auch wieder eine große Gabe. Ne? Deswegen also gerade jetzt, sage ich mal, diese analytische Fähigkeit, die eben Jungfrau auch hat, kann sich dann eben manchmal auch so ausdrücken mit diesen manchmal etwas negativen Deutungen, die ich auch kenne, die man bei Jungfrau häufig mal liest. Aber es ist halt viel umfangreicher. Ne? Man sieht eben, es hat eben auch wunderschöne Gaben, die dieses Zeichen mit sich bringt.
Und das hat wahrscheinlich dann auch jedes Sternzeichen. Absolut. Also wir haben das Sonnenzeichen. Dann gibt es ein Mondzeichen, richtig?
Ja.
Oder ist das schon mit Häusern und Planeten? Oder wie fällt das dann da schon rein?
Also es ist so, deine Sonne steht quasi im Tierkreiszeichen Jungfrau und es steht im 11. Haus. Was, ne, da hättest du jetzt, dass deine Sonne, dass der Planet, steht in einem Tierkreiszeichen, also motiviert durch diese Jungfrau-Ziele und ne, dieses, wie du durchs Leben gehst, ne, was dein Selbst, was für dein Selbst, für deine Selbstentwicklung wichtig ist, ist auf Jungfrauenart dich auszudrücken und durch das Leben zu gehen. Ne, oder das sind, ist wirklich quasi, was dein Selbst zutiefst ausmacht. Und im 11. Haus, da sehen wir, welches Lebensthema in diesem Leben für dich besonders wichtig ist, also von der Sonne her betrachtet, wo du strahlen möchtest, wo du quasi dich selbst zum Ausdruck, sichtbar zum Ausdruck kommen möchtest. Und das 11. Haus ist zum einen das Haus der Gruppen, das ist sehr konkret, also dass du toll jetzt Gruppen anleiten kannst, ne? Die Sonne ist ja auch ein bisschen das Königin-Thema, so, ne? Also wo du leuchten und strahlen möchtest, also du kannst sehr gut Gruppen anführen, ne? Menschen da leiten oder Teams oder mit Seelenverwandten etwas kreieren, aber das 11. Haus hat auch immer so etwas sehr Progressives. Du möchtest das Bewusstsein der Welt ein Stück weit verändern. Es ist ein transpersonaler Sonnenauftrag.
Ne, du Macht mir das deshalb immer so Spaß, aus der Rolle zu fallen? Weil wir haben ja gerade vorher privat jetzt auch nochmal gesprochen. Und ich genieße das ja immer sehr, dass ich immer wieder breche mit dem, was eigentlich als Logisches als Nächstes kommen würde. Jetzt hätte vielleicht jeder gedacht, so, okay, 47, vielleicht kommt Sandra jetzt mal in die Wechseljahre oder spricht darüber, aber ich bin jetzt schwanger. Vielleicht auch nochmal ein zweites Mal. Könnte ich mir durchaus vorstellen. Und ich finde das halt schön, damit zu brechen und zu zeigen, dass Frauen sich überhaupt nicht, oder dass du dich, nicht nur Frauen, dass Menschen sich immer wieder neu definieren können. Macht mir das deshalb so viel Freude?
Also das 11. Haus, die Sonnenstellung wäre definitiv ein großer Faktor, den ich auch sehen würde. Wir können uns auch noch mal ein bisschen bei dem Mond, könnte ich mir auch vorstellen, dass der eine wichtige Rolle spielt. Und ich müsste auch noch mal gucken, wobei die Uranus steht, weil das wäre für mich auch noch so ein Punkt. Also das 11. Haus wird ja auch dem Wassermann zugeordnet, archetypisch und somit auch Uranus von der Planetenenergie. Und das ist dieses mit Konventionen brechen, aber auch mit, also dass du quasi immer wieder Leute überraschst, dass du Leute quasi, ne, so, die haben eine bestimmte Erwartung, wie du sagst, und du brichst dann damit. Also es hat auch so ein bisschen so eine rebellische, revolutionäre Energie, ne, so dieses, dass man sagt, ich bin anders als du denkst oder ich bin anders als du erwartet hast. Ne? Also das 11. Haus hat auch so ein bisschen diesen Spirit, ne? So, weil damit du ja auch Bewusstsein erweiterst, dass du explizit aus Rollen rausgehst, ne? Oder aus Stereotypen, wo Leute dich vielleicht reinpacken wollen oder Erwartungen und dann so wirklich so sagst, nee, ich, ne, so. Und das erzeugt ja, ne, auch so ein bisschen eine Irritation. Und das, da muss man dann drüber nachdenken, oder man muss, na, also deswegen, du merkst auch, diese Elfthaus-Energie hat auch diesen bewusstseinserweiterten Spirit, ne, dieses, ja, raus aus der Box oder raus aus den Schubladen, ne? So, ja, könnte sehr gut.
Und die Häuser sind, das sind allgemeine Themen. Wenn wir, können wir das ganz kurz aufzählen? Also von 11 ist Gruppen, was ist 12, 1?
Ja, können wir sehr machen. Also mal ganz grob, ne? Also im Buch versuche ich es auch mal wirklich tiefer zu besprechen, weil auch gerade die Häuser sind etwas, finde ich, was man am Anfang sehr, sehr schwer nur greifen kann oder was am Anfang so für einen echt auch so, hä? Ne? Also das erste Haus, da geht es so ein bisschen drum, wie wir auf die Welt zugehen, auch was uns motiviert, in Bewegung bringt, ne? So wie wir uns der Welt auch zeigen dürfen, was von uns häufig auch im ersten Moment sichtbar ist, also auch so spontan Verhalten, ne? Was so im ersten Moment, wenn jemand uns neu kennenlernt oder dir gegenüber sitzt oder, ne, was er vielleicht auch als erstes wahrnimmt, ne, so, Das ist auch, da geht es auch darum, ein Stück weit authentisch zu sich zu stehen. Oder auch wirklich da sich bewusst drüber zu werden, was will ich im Leben? Warum bin ich hier? Was ist mein Antrittsmotiv? Das ist auch das erste Haus. Das zweite Haus sind unsere Talente, unsere Fähigkeiten, die wir mitgebracht haben. Also wirklich, wo wir sagen, da können wir draus schöpfen. So, das ist so etwas, was wir mit dem, ja, wir auch Geld verdienen können. Deswegen wird das zweite Haus auch dem Geldverdienen zugeordnet. Wenn wir diese Fähigkeiten und Fertigkeiten auch ausbauen und die auch als wichtig erachten, ne, und die ausschöpfen. Ne. Das zweite Haus hat auch ein Stück weit mit unseren Werten zu tun, mit unserem Wertesystem und auch mit dem, mit wie wir Grenzen setzen. Das ist jetzt ein bisschen komplizierter, vielleicht auch nicht so einfach zu verstehen.
Ja, brauchen wir auch gar nicht in der Tiefe reingehen, weil wir haben ja noch so viele Häuser, es reicht doch sonst einfach nur das Oberthema.
Genau, ja. Also, und das dritte Haus ist das Haus der Kommunikation, ne, wie wir zuhören, wie wir kommunizieren, was für ein Wissen wir vielleicht auch super spannend finden, ne, so, ja, genau, vielleicht erstmal das dazu. Das vierte Haus ist das der frühen familiären Atmosphäre, ne, wie wir das erlebt haben. Viele Astrologen würden auch sagen, unser Innerstes, wie uns Menschen kennenlernen, die uns ganz nah sind, also die uns zu Hause ganz nah sind. Nicht so, wie wir jetzt vielleicht bei einem Treffen draußen auf der Straße irgendwie wirken, sondern das kriegt nicht jeder von uns mit. Das ist privat, ne, das ist intim. Ne, so, das ist das vierte Haus, ne, also klassischerweise eben auch das der Familie und ja, unseres Zuhauses, unserer Wurzeln. Das fünfte Haus wird klassischerweise als das der kreativen Schöpferkraft und auch der Kinder bezeichnet, weil man eben sagt, ne, Kinder sind auch eine Kreation. Es ist eine Form eben auch, ne, des Erschaffens. Ne, du gibst ja auch etwas weiter von dir. Du kreierst aber damit trotzdem einen ganz einzigartigen neuen Mensch. Aber ne, deswegen wird das fünfte Haus sowohl eben den Kindern als auch der kreativen Schöpferkraft zugeordnet. Und es ist auch so das Fun-Haus oder Spaß, ne, so, was uns einfach nur Lebensfreude schenkt und wo wir, ne, so. Und auch der Romanzen. Es ist auch so ein bisschen das, wo wir, was wir so erotisch finden oder so ein bisschen so flirty Spaß. Das ist auch das fünfte Haus. Das sechste Haus ist das des Arbeitsalltags, ne, was wir da brauchen, wie unser Alltag aussehen sollte, damit wir gesund bleiben. Das ist auch sehr unterschiedlich, aber auch, was wir jeden Tag machen möchten und wo wir uns auch vervollkommnen wollen, weil das sechste Haus ist wieder das Jungfrauhaus, also wo wir auch ein bisschen Expertin oder Spezialistin werden wollen, was uns da liegt. Das siebte Haus ist eben klassischerweise das der Ehe oder der Beziehung, wo man sagt, es ist so das, was das zieht uns an in Beziehung, was ist so etwas, was wir im Gegenüber attraktiv finden, weil es auch so andersartig als wir ist. Aber es ist deswegen natürlich gleichzeitig auch immer herausfordernd. Ne? Es ist eigentlich eine Inspiration für uns zur Ganzheit. Also der Gegensatz, wenn wir den zu uns holen, dann ist es natürlich auch so, dass wir etwas merken, das ist ein Teil, den wir vielleicht nicht integriert haben. Aber dadurch ist es auch immer ein bisschen eine Spannung, weil es anders ist, als wir uns empfinden. Ne? Weil, also das siebte Haus startet mit dem Deszendenten und das ist gegenüber vom Aszendenten. Also das, ne, wo wir das Gefühl haben, so, das bin ich, wie ich auf die Welt zugehe. Das achte Haus, da geht es wirklich um tiefe seelische Verbindungen. Da hat es jetzt wirklich so etwas, ne, wenn wir uns tief auf jemand einlassen, ne, dann lassen wir den wirklich auch teilhaben. Dann ist es so schön, wenn man sagt, ne, so, wenn wir wirklich in eine Beziehung gehen, dann verändern wir uns durch das Du. Dann sind wir nicht mehr die oder derselbe. Ne, also Beziehungen berühren uns dann und dann transformieren wir uns, dann werden wir auch verwandelt. Ne, und das ist das achte Haus, wenn so, ne, so symbiotische Energien anfangen, wenn wir uns dadurch transformieren, hat aber auch sehr viel mit den Ahnen zu tun, ne, und mit Geheimnissen und mit auch manchmal verdrängtem Schmerz, weil die Wasserhäuser sind immer so die, ne, die sind so ein bisschen schwieriger auch zu greifen. Okay. Das neunte Haus, ne, da geht es um Persönlichkeitsentwicklung, um Weiterentwicklung, um eine Horizonterweiterung, um weite Reisen. Ne, das wäre so klassischerweise das zehnte Haus, ist dann das der Bestimmung, der Berufung, was die Welt von uns braucht, aber auch was wir der Welt geben können. Ne, also das ist auch immer wieder wichtig. Es ist eigentlich so im besten Fall so eine Kombi. Ne, und auch eine Ausrichtung. Es ist auch eine innere Ausrichtung, wie so eine Art vertikale Ausrichtung, also wohin es in unserem Leben auch gehen darf. Und das elfte Haus, über das haben wir schon gesprochen. Und das zwölfte Haus, das ist nochmal das klassischerweise würde man so sagen, der Spiritualität und der Transzendenz auch ein Punkt, warum ich das damals bei der ersten Beratung mit dir so so gesagt habe, ne? So, okay, ja. Sandra, was hast du da vor noch? Ja. Also, ne, weil du da ja ganz viele Planeten im 12. Haus hast. Der Spiritualität und Transzendenz auch, weil es sehr viel um Stille, Isolation und eine Verbindung zur Quelle geht. Ne? Also, dass man da so eine Art eigentlich einen sehr guten Zugang hat zu der anderen Welt. Ne? So je nach Planet muss man natürlich auch gucken, welche Themen da dranhängen. Aber es stand früher auch mehr für sowas wie Krankenhäuser oder Psychiatrien oder Institutionen, weil man sagen würde, das Ego löst sich da ein Stück weit auf. Also du wirst als Individuum, wirst du da ein Stück weit unsichtbar. Ist dann nachrangig. Ne? Es ist nicht so ein leichtes Haus aufgrund dessen, ne? Weil auch ein Ashram wäre auch sowas. Also weil du als Mensch oder als Ego da ein bisschen dich, ne, nicht mehr so im Mittelpunkt stehst, mhm, ne? Sondern ein Stück weit, ja, dich auflöst in dem.
Ja, ich kann mich erinnern, mein Horoskop sah ja so aus wie so ein Pfeil, ne, weil da ganz viele im 12. Haus standen. Das war auch die Zeit, als wir gesprochen haben, als so viele wirklich seltsame Dinge passiert sind in meinem Leben. Also so kann ich ja mal in einer anderen Folge drüber sprechen. Das hört sich total verrückt esoterisch an, aber ich schwöre, es ist wirklich so passiert. aber ich glaube, jetzt hat man schon mal einen ganz guten Eindruck bekommen, dass Astrologie eigentlich nicht das ist, was wir in der Bild-Zeitung lesen oder selbst das Vogue-Jahreshoroskop es nicht trifft, sondern wie vielfältig das ist. Und jetzt versteht man, glaube ich, nochmal ganz gut auch, was du am Anfang meintest, dass es wirklich ein Selbsterforschungstool ist, also eine Möglichkeit, sich tiefer mit Themen zu beschäftigen und zu reflektieren und zu schauen, wie sieht es denn mit dem Thema aus und wo stehe ich denn da gerade? Das finde ich spannend und danke, dass du das doch nochmal so zusammengefasst hast. Wie war das denn bei dir persönlich? Wie bist du denn zur Astrologie gekommen?
Also es war ja tatsächlich so, dass mein Vater da eine große Rolle gespielt hat. Der hat, mhm, bestimmt da auch so einen Hang auf jeden Fall in die Richtung. Und der hat mir ja schon, als ich Kind war, eben auch immer so, ja, so eine Leuchtkugel, mit der du dann die Sternbilder an den Himmel projizieren konntest, ne? So, mhm, sowas geschenkt oder so irgendwie so ein Kompass, wo die Planeten drauf waren. Und ich fand das immer so toll. Also da war ich einfach total begeistert und fasziniert. Und wahrscheinlich auch, weil er das wusste schon, dass ich dafür so ein, damit so immer so, so eine Liebe zu hatte, hat er mir mit 21 Jahren schriftliches Horoskop, also eine schriftliche Horoskop-Analyse geschenkt. Mhm. Und das fand ich damals total faszinierend, weil ganz viel da auch gestimmt hat, aber manches eben auch nicht. Jetzt ist es für mich natürlich total klar, warum nicht alles stimmen konnte, weil es natürlich so ein Baukastensystem ist. Also wenn du eine schriftliche Horoskop-Analyse bekommst, dann wird dein Horoskop ausgewertet, aber dann, das siehst du ja nicht dann, wenn du diese schriftliche Analyse vor dir hast, sondern du hast dann nur dieses Baukastensystem, also die, ne, bauen dann diese Elemente aneinander. Und deswegen, natürlich ist es selten so, dass wir diese Elemente so getrennt voneinander in uns wahrnehmen, sondern wir sind eins. Ne, so. Und wenn das dann so aufgereiht ist, dann kann das natürlich so nicht stimmen, weil es gibt ja dann eine ganz spezielle Mischung, die entsteht, mhm, wenn du diese einzelnen Konstellationen im Horoskop hast. Und deswegen würde ich jetzt natürlich sagen, klar, das konnte nicht stimmen, aber ich war total begeistert, weil trotzdem für mich immer noch so unwahrscheinlich viel gestimmt hat, ne, dass ich dachte, okay, ich möchte das irgendwie mehr verstehen. Wie kann das sein? Ne? Und so hat dann irgendwie mein Weg angefangen. Eigentlich auch mit einem sehr kritischen Blick darauf, dass ich das einfach verstehen wollte. Ne? Wie kann das sein? Und dass ich mich da so gesehen fühle, ne, durch diese schriftliche Horoskop-Analyse. Und ja, das hat mich dann nicht mehr losgelassen. Und dann habe ich mich aber dann ja erst mit 34 entschlossen zur professionellen Astrologieausbildung.
Du hast vorher Psychologie studiert, richtig?
Genau. Also ich habe, das war ja damals noch ein Diplomstudiengang, ich bin Diplompsychologin und habe dann auch 4 Jahre an der Uni geforscht. Also ich habe wirklich so das ganze naturwissenschaftliche Programm habe ich gemacht. Ja, ja.
An was hast du geforscht an der Uni?
Ich habe tatsächlich, mein Fokus war Mutter-Kind-Bindung. Ich finde das super spannend. Ich finde das auch immer noch, die Bindungsmuster im Erwachsenenalter. Da habe ich damals auch eine Fortbildung gemacht für so ein ganz spezielles Interview. Also das finde ich immer noch super faszinierend. Und das war mein Schwerpunkt quasi in der Forschung.
Da frage ich dich dann nach dem Podcast an. Da kann ich ja vielleicht was für ab Januar lernen.
Ja, also genau, deswegen, also das war schon auch ein bisschen Clash, ne? Also ich hatte diese Liebe da auf jeden Fall zur Forschung und gleichzeitig dann Astrologie. Das war schon erstmal auch in mir ein ganz schön langer Prozess, bis ich dazu irgendwie Ja sagen konnte, dass ich eben beide Seiten habe.
Das passt, ich würde gar nicht sagen, beide Seiten, eigentlich ist es ja total komplementär, oder? Weil das, was du gerade beschrieben hast, die auf, also mit den Häusern und so weiter, und dass es so ein Persönlichkeitsbild oder die Möglichkeit halt gegeben wird, seine Aspekte der Persönlichkeit zu erforschen, das passt ja wunderbar mit der Psychologie zusammen. Also du hast ja auch dieses Zitat in dem Buch von Stephen Forrest, alle Planeten zusammen bilden die Landkarte der Psyche, das fand ich wahnsinnig schön. Und dann hast du ja natürlich durch deine Ausbildung nochmal eine optimale Möglichkeit, da durch zu navigieren. Das kommt auch in deinem Buch, glaube ich, auch rüber, oder?
Also mir ist das tatsächlich total wichtig, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, also ich finde auch, dass, was er da ja nochmal so schön betont oder was auch möglich ist, wenn wir unser Horoskop so, ne, nochmal so tief vertieft analysieren, ist ja, dass wir uns selbst, also in diesen unterschiedlichen Persönlichkeitsanteilen, auch nochmal viel mehr annehmen. Also für viele Leute ist es eine große Herausforderung, wenn sie innerlich widersprüchliche Selbstanteile haben. Also das macht ja auch große Teile von Therapien auch zum Teil aus. Es gibt sogar so eine Ego-State-Therapie, wo es wirklich darum geht, oder Teilearbeit gibt es auch in der Psychotherapie, wo du wirklich ganz explizit guckst, welche inneren Anteile gibt es und wie vertragen die sich möglicherweise nicht. Ne? Also wo gibt es da Reibung? Und das ist ja so etwas, was man im Horoskop super schön zum Beispiel sich anschauen kann. Wo gibt es da unterschiedliche Anteile in mir, die miteinander, ne, sich reiben oder die ich dann nicht akzeptiere und dann vielleicht wegpacke oder versuche, nicht zu leben? Und dann gibt es ja häufig erst das Problem, wenn wir bestimmte Anteile von uns ablehnen oder sie nicht integrieren wollen. Wenn wir sagen, man hat vielleicht eine sehr starke, also ein Beispiel wäre, wenn man eine sehr starke Druck hat, familiärerseits, was ein richtiges Leben ist oder wie ein richtiges Leben in Anführungsstrichen auszusehen hat, aber man innere Anteile hat, die sehr mehr einen sehr ungewöhnlicheren Weg gehen wollen. Also ist es gar nichts verkehrt an einem konventionelleren Weg, wenn du mich fragst, ist überhaupt nichts verkehrt dran. Es gibt auch Horoskope, die damit super happy sind, wirklich glücklich. Ne? Aber wenn das jetzt auf dich nicht zutrifft, aber du spürst, von zu Hause gibt es so einen Erwartungsdruck und du merkst, eigentlich musst du da raus. Ne? Das ist zum Beispiel so ein Fall, wo es total hilfreich und wichtig ist, wenn auch dein Horoskop oder die Arbeit mit deinem Horoskop dich unterstützt, mehr Ja zu dir zu sagen, weil du merkst, du machst dich unglücklich oder du wirst vielleicht depressiv, wenn du weiter bei diesem alten Lebensmodell bleibst. Also manche erleben es dann wie, als würden sie ersticken oder als würden sie gar nicht richtig Luft kriegen, ne? Also sich selbst zu sein. Und dann kann das wirklich wie kann es was sehr Befreiendes haben, aber was sehr Erleichterndes, dann mehr zu sich zu stehen. Ne?
Ja.
So, und das finde ich, da ist Psychologie und Astrologie super nah beieinander, ne? weil es ja beides trotzdem Methoden sind, die uns im besten Fall ja auch näher zu uns selbst bringen oder führen, ne? Und mit der wir auch unsere eigene Komplexität mehr annehmen lernen.
Ja. Ne? Ja. Verstehe ich. Finde ich auch so schön ausgedrückt, wie du das formuliert hast. Sag mal, du hast ja gerade gesagt, das erste Horoskop, da hat vieles nicht gestimmt. Ist dir das mal passiert, dass du eine Beratung hattest und da jemand gesagt hat, hör mal, Luisa, nee, das stimmt alles einfach gar nicht?
Habe ich noch nie erlebt. Ganz ehrlich, ich habe es noch nie erlebt. Und ich habe krasse Sachen erlebt. Ich habe auch erlebt, dass Leute eine Stunde lang geschwiegen haben und dann gesagt haben, okay, krass, du hast jetzt komplett alles mir über mich gesagt in dieser letzten Stunde, kann ich alles unterschreiben. Also ich habe Prüfungen gehabt. Also Leute haben mich geprüft und getestet. Auch zum Beispiel, dass sie mir weder ihren Namen sagen wollten, noch auch nicht sichtbar sein wollten. Also ja. Sie haben quasi wirklich, sie wollten die Sterne herausfordern, was ich auch total verstehe. Ich verstehe es total. Also das hatte ich und das waren
Jungfrauen.
Oder vielleicht waren es auch Scorpies oder mit Skorpionbetonung. Die wollen ja auch erstmal manchmal dich testen. Also ich verstehe das, wobei ich eben auch dazu sagen würde, Also das waren auch Ausnahmesituationen und auch für mich total anstrengend, weil eigentlich handhabe ich das auch viel lieber so, wie es eben auch in der Psychotherapie eigentlich eher ist, dass man in den Dialog über Sachen geht. Weil ich finde, das kommt ja hoffentlich auch im Buch rüber, gerade weil es eine Symbolsprache ist und ein Symbol so tief ist, haben wir sehr viele unterschiedliche Möglichkeiten, eine Konstellation zu leben. Ne? Und das merkst du ja schon, wenn du vielleicht andere Jungfrauen triffst. Vielleicht gibt es da Überschneidungen, aber trotzdem werdet ihr das absolut individuell leben und du lebst es wieder ganz anders aus als eine andere Jungfrau. Ne? Das heißt also deswegen, und auch du hast sehr unterschiedliche Möglichkeiten, diese Jungfrauhaftigkeit zu leben. Und vielleicht, wenn du 10 Jahre zurückblickst oder 20 Jahre, merkst du, ja, ich kenne das Thema, aber ich lebe es jetzt sehr viel anders. Ne? Und das ist, finde ich, so eine, also ich schätze eine entwicklungsorientierte Perspektive und auch eine, die so, so greifbar macht, dass wir Möglichkeiten haben, also sehr unterschiedliche Möglichkeiten, diese eine Thematik zu leben. Ne? Es ist eben nicht deterministisch im Sinne von, so bist du und so wirst du immer sein, sondern, also gar nicht, für mich ist das gar nicht so, sondern dass es wir wirklich eine Vielfalt haben an Möglichkeiten, weil diese Symbolik so tief ist. Ne? Und das finde ich super wichtig. Genau, und deswegen glaube ich eben, deswegen ist mir eigentlich viel lieber, wenn man darüber ins Gespräch kommt und dann wirklich zusammen erkunden kann, welche Seiten man vielleicht schon wie lebt und wo vielleicht, also welche auch noch nicht. So, dann kann man vielmehr das so zusammen irgendwie, das finde ich eigentlich toller.
Stichwort Determinismus, das ist ganz schön, dass du das sagst, das passt nämlich zu einer Frage, die ich auch habe. Bei mir hat mal ein tantrischer Astrologe gesagt, und der war ja, der war so super strikt da drin, der hatte gesagt, ja gut, da war ich noch nicht schwanger, obviously, also da war ich, wie alt war ich denn noch? Keine Ahnung, 41, 42, kann mich nicht mehr erinnern. Auf jeden Fall hat er gesagt, ja gut, dass du keine Kinder hast. Und dann dachte ich, auch da möchte ich keine Kinder haben. Ich glaube, das oder drin. Egal, ich glaube, es war nach der Fehlgeburt und dann auch nach der Trennung. Und dann dachte ich, jetzt bin ich durch mit dem Thema. Jedenfalls zurück zum Thema. Ich habe ja gesagt, gut, dass du keine Kinder hast. Das wäre eine schwierige Beziehung. Mein Sohn würde drogenabhängig werden und meine Tochter würde sich von mir distanzieren. Und das war auch... das war auch total klar für ihn. Und deshalb wäre das super, dass ich keine Kinder habe. Jetzt bin ich ja gerade schwanger.
Ja.
Das stimmt aber so nicht, dass er das so deterministisch festgelegt hat.
Also aus meiner Perspektive stimmt das auf gar keinen Fall. Mhm. Ich glaube aber, dass es, also man muss so ein bisschen, das ist tatsächlich ein super wichtiges Thema, was du ansprichst und auch eins, worüber man ewig lange sprechen könnte. Was mir als erstes dazu einfällt, dass man sehen muss, vor vielleicht 300 Jahren und auch vielleicht in anderen Ländern auf dieser Welt haben wir nicht so viele Gestaltungsspielräume, was unser Horoskop angeht. Oder also wenn du vor 300 Jahren vielleicht in bestimmte Verhältnisse geboren bist, dann war es schwieriger, ne, dein Horoskop vielleicht auf eine andere Art und Weise zu leben oder das anders zu gestalten. So, aber heute, in unserem Leben heute, und da haben wir auch sehr viel Glück, ne, wenn wir jetzt sagen, hier, also jetzt in Deutschland auf jeden Fall kann man sagen, wir haben sehr viel, und da gibt es bestimmt immer noch Leute, die auch das mit nicht gestaltbaren Schicksal mehr konfrontiert sind, ne, wenn du jetzt soziale Ungleichheit anschaust und so. Da gibt es sehr viel, über was man da auch diskutieren könnte. Aber der Punkt ist, das ist eine Perspektive, die meiner Meinung nach eben auch sehr auf sehr viel eine ältere Zeit zutrifft, aber für uns heute überhaupt nicht mehr stimmig ist. Ne, weil wir haben sehr viele Möglichkeiten, uns weiterzuentwickeln oder aus Situationen, die anders da heranzugehen. Wir können Selbsterfahrungen machen. Wir sind nicht an Situationen gebunden, ne, wo wir mal in Anführungsstrichen herkamen. Wenn du jetzt... eben wenn die Bedingungen im Außen sehr viel statischer sind und du kannst sie kaum verändern, vielleicht konnte man dann andere Schlüsse ziehen, das weiß ich nicht. Ne, es ist ein anderer Blick auf die Welt. Und ich glaube, es gibt auch manche vedischen Astrologen, wenn die nicht solche krassen Aussagen machen, dann sind die keine guten Astrologen, aus der Perspektive der Kundinnen. Ne, so. Ja. Also muss man auch immer gucken, wo praktiziert der oder die Astrologin, was haben die für ein Weltbild? Ich persönlich würde mich da total von distanzieren, weil, wie gesagt, ich habe dann das Gefühl, dass auch wenn ich, also ich kenne das natürlich auch, dass man manchmal so eine Deutung liest, die so krass reingeht und die, ne, die hängt sich ja dann auch fest. Also man muss ja sagen, das prägt sich ja auch ein. Man hofft dann einfach, dass es, dass er nicht recht hat. Aber was ist das, also was ist das für eine Astrologie? Weißt du, wie ich meine? Also wenn er nicht recht hat, dann kann man sagen, ach gut, aber wenn jemand recht haben würde, was wäre das für ein Weltbild? Also das, es geht komplett gegen mein Verständnis von, und es spricht auch absolut gegen meine Erfahrung. Das muss ich jetzt einfach mal hier konstatieren. Also ja. Weil, und auch sehr viele Astrologinnen, die ich kenne, wo man dann einfach sagen muss, wenn man, also ich habe ja bestimmt über 2500 Beratungen mittlerweile gemacht oder so, und ich sag dir, ich war so fasziniert und überrascht. Konstellationen, die manche AstrologInnen oder so auch in Büchern vielleicht als super negativ, in Anführungsstrichen, es gibt solche Bücher, ne, beschreiben würden, haben diese Personen so konstruktiv und so unglaublich, ja, haben so das Potenzial da ausgeschöpft, dass ich gemerkt habe, nee. Also es ist wirklich, man tut sich selbst und auch natürlich allen Klientinnen keinen Gefallen, wenn man so eng ist im Deuten. Also meiner Meinung nach ist es auch komplett gegen Astrologie, weil wie gesagt, das ist eine Symbolsprache. Ne? Und wenn man da wirklich sich tief mit auseinandersetzt, dann finde ich diese deterministischen Aussagen gefährlich und auch nicht wahr. Also das ist so wie, ich glaube manchmal, und das verstehe ich sogar, aber es gibt überall in jedem Feld so ein bisschen so einen menschlichen Wunsch, so Kontrolle zu erleben. Oder entweder so ein bisschen so dieses, ein bisschen nicht sich Gott näher machen, man kennt die Geheimsprache. Oder ja, und auch.
Gerade in der spirituellen Szene ganz stark ausgeprägt.
Ja. Ne, genau, und auch bei der Astrologie, das verführt. Und auch so dieses Kontrollding. Ich weiß es oder ich habe das Leben im Griff. Und ich glaube leider, so ist es halt auf jeden Fall nicht. Oder es ist auf jeden Fall meine Haltung. Da gibt es bestimmt auch wieder andere AstrologInnen, die was ganz anderes jetzt sagen würden. Aber ich glaube eben, wir haben diese Kontrolle nicht. Und ich glaube, da geht es auch sehr viel um Demut. Also auch zu sehen, natürlich die Haltung, es kann gut sein, auch aus schwierigen Situationen immer wieder zu sagen, was kann ich daraus für mich verstehen, mit diesem Blick drauf zu gehen. Oder was macht das jetzt für einen Sinn für mich, dass ich das erlebt habe oder erfahren habe? Wie kann ich das für mich trotzdem noch nutzen? Das ist eine gute Haltung, aber dieses alles kontrollieren wollen und sagen, ich wusste es vorher schon oder ich weiß, wie es passieren wird, ist meiner Meinung nach eine Abwehr davon, dass wir halt alle trotzdem letztendlich Menschen sind, die ausgeliefert auch ein Stück weit sind und auch ohnmächtig. Also ein Stück weit sind wir das, glaube ich, einfach. Ne, wir wissen nicht, was morgen passiert. Und ich empfinde das als Abwehr. Also von daher gesehen, wenn ich sowas hören würde, würde ich denken, okay, da hat jemand noch ein Thema mit seinem Menschsein. Also es ist, da ist dann wenig auch wieder, ja, Kontrolle loslassen. Ne? So, und deswegen, also ich bin, an dem Punkt bin ich bescheiden und würde sagen, nein, weiß ich nicht und würde ich auch niemals so deuten. Ja.
Also es gibt auch nicht sowas, so ein in dem Jahr wirst du heiraten, in dem Jahr wirst du ein Kind bekommen, in dem Jahr wirst du beruflich super erfolgreich sein, oder gibt es dann schon so bestimmte Zeiten, die sich dafür anbieten, aber nicht in der endgültigen Aussage, wie jetzt zum Beispiel der Astrologe das bei mir gegenüber mit Drogenabhängigen so gesagt
hat. Also genau, man kann natürlich sagen, so wenn du jetzt Jupiter hast oder so, und Jupiter steht ja für Wachstum, für Fülle, für Chancen, und der wandert jetzt gerade durch dein 10. Haus der Berufung oder der Öffentlichkeit. Natürlich kann man sagen, hey, vielleicht bieten sich da jetzt nochmal besonders tolle Chancen und Möglichkeiten an. Möchtest du die ausschöpfen? Hast du gerade Lust drauf? Aber es muss sich auch innerlich gerade stimmig anfühlen. Ne? Du musst ja auch innerlich damit, du musst es halten können für dich, auch wenn der Erfolg zum Beispiel kommt oder wenn die Möglichkeiten kommen, bist du gerade in der Verfassung, das gerade wahrzunehmen. Das heißt also, es hat schon auch sehr viel damit zu tun, wo wir innerlich damit stehen. Oder wenn Saturn durch ein Haus läuft, dann ist es immer so ein bisschen so ein Meisterschaftsthema, wo wir sagen können, hey, das steht gerade an, setz dich doch nochmal damit auseinander. So, mach ernst mit der Thematik, weil Saturn vielleicht immer so etwas hat, dass er uns auffordert, dieses eine Thema nochmal wirklich zu prüfen in unserem Leben. So, deswegen, wo wir drüber gesprochen haben, dass du Saturn durch 5 hast, das Haus der Kinder, wo ich auch dann nochmal gesagt habe, hey, das ist ein guter Zeitpunkt dafür. Also jetzt nochmal zu sagen, ja, ich will das nochmal manifestieren. Ja.
Okay.
Ja, bei dir, ne? Also das ist ja bei jemand anders überhaupt nicht so, ne? Aber bei dir, ne? Und dass das jetzt nochmal sich irgendwie, und auch da hast du unterschiedliche Deutungsmöglichkeiten, ne? Also jemand, das fünfte Haus ist ja auch unser persönlicher Selbstausdruck, unsere Schöpferkraft, und du merkst, du hast jetzt auch eine bestimmte Form nochmal gewählt, deiner Schöpferkraft und deines Selbstausdrucks. Man könnte auch ganz viele andere wählen. Du musst jetzt kein Kind bekommen mit Saturn durch fünf. Aber wir, also es wäre ein Zeitraum, wo man nochmal selbst sich diesem Thema, sich dem stellt und nochmal fragt, wie möchte ich mich dazu positionieren? Das ist ein Reifungsprozess, den man durchläuft und wo man dann zu bestimmten, ja, wo man ein Stück weit damit seine Realität verändert. Ne, Saturn hat immer so was Realitätsveränderndes. Ne, deswegen, also ich finde gerade Saturn ist ein super Planet, den wirklich mit seinem, also durch welche Häuser er läuft, welche Transite oder welche Aspekte er macht zu unserem persönlichen Planeten, sich den anzuschauen, weil der hat häufig wirklich, ne, der hat ja auch ein Gewicht, da ist eine Schwere dran. Ne, aber auch im besten Sinne. Ne, also wo man wirklich sagt, dadurch können wir uns wirklich verändern. Ja. Also von daher, ja, man kann sagen, es gibt Zeiträume, es gibt Angebote, kosmische, aber ich persönlich finde ehrlich gesagt das Geburtshoroskop nochmal spannender insofern, weil ich sagen würde, wenn wir uns richtig gut kennen, dann können wir diese Chancen oder das, was da ist, vielleicht auch intuitiv für uns anders nutzen. Dann müssen wir nicht nur nach außen gucken, was sagen die Sterne heute, was sollte ich heute tun oder so, sondern dann sind wir gut bei uns. Und das ist die beste, der beste Ausgangspunkt, ne, dieses Leben zu leben. Ne? Also
deswegen, ja, dass man trotzdem in der Eigenverantwortung bleibt.
Absolut. Also deswegen bin ich jetzt auch nicht so eine Astrologin, die sagen würde, hey, check jeden Tag deinen Astrokalender oder so. Kann man machen, wenn man das für sich nutzen möchte, wie so eine Art Achtsamkeitstagebuch, kann man ja machen. Ne, dass man sagt, hey, das nutze ich, damit ich, ne, nochmal mehr mich selbst reflektiere, so wie wenn ich jetzt eben journal oder wie wenn ich, ne, das kann man toll nutzen, aber ich denke, letztendlich geht es mehr um wirklich die, die eigene Persönlichkeitsentwicklung oder wirklich die, den Kontakt mit sich selbst. Ja.
Du hast gerade was Schönes gesagt, oder du hast gerade was Interessantes gesagt, Saturn wandert durch oder läuft durch das Haus. Wenn ich Instagram aufmache, dann sehe ich bei Astrologie-Posts zwei Sachen. Ich weiß auch nicht, ob alle den gleichen Copywriter oder Copywriterin haben, aber es ist immer der Merkur rückläufig und der ist an allem schuld. Und es ist immer die Zeit für Heilung, für tiefgehende Heilung. Egal welcher Vollmond, Neumond, weiß ich nicht was, wohin wandert, vor oder zurück, seitwärts, keine Ahnung, es ist immer das Gleiche. Kannst du da mal so ein ganz kleines bisschen Klarheit reinbringen?
Also, wenn man sich wirklich mit den Transiten beschäftigt, dann muss man natürlich sagen, dass es auch, dass es unfassbar viele Themen gibt. Ne? Mhm. Genauso Venus, Jupiter, Konjunktion, dann ist es vielleicht eine Zeit der Liebe und des Feierns und der Dankbarkeit und Zufriedenheit. Oder wenn
das sehe ich aber irgendwie nicht so häufig. Du?
Also ich frage mich auch ein bisschen, woran das liegt. Also vielleicht ist das auch was, wo die Posterinnen denken, das ist vielleicht auch schon mehr für die Nerds interessant ist. Weil natürlich ist das manchmal auch einfach auch ein Transit, der auch manchmal schneller vorbeigeht. Wenn du jetzt sowas hast wie Vollmond, wo ja immer so ein bisschen so, was jetzt auch gerade sehr populär ist, wo man sagen würde, das haben auch bestimmte Astrologinnen, wie jetzt auch Jasmine Bolland zum Beispiel, total befeuert, dass sie, was ich auch gut finde, weil, wie gesagt, du kannst es ja immer auch für dich nutzen, wenn du Bock drauf hast. Wenn sie sagt, okay, bei Neumond ist es quasi dieses Absichten setzen oder Intention setzen und bei Vollmond geht es darum, auch so altes Gepäck oder altes so loszulassen, um dich quasi für das Neue, auf was du dich dann einstimmen möchtest, bei Neumond, ne, so frei zu machen. Und dieser Loslassprozess kann eben auch immer natürlich auch emotional schmerzhaft sein oder herausfordernd oder dir begegnen nochmal alte Emotionen und ein alter Affekt. Und es ist natürlich auch was zutiefst Menschliches. Ne? Und wenn wir auch Astrologie so verstehen als Möglichkeit der Innenschau, natürlich ist immer das, was uns auch, wenn wir uns erinnern und wenn wir nach innen schauen, ein Stück weit auch etwas, was uns immer begegnet, sind natürlich auch alte Themen, Vergangenheit, die uns vielleicht noch festhält, die uns blockiert, die uns hemmt. Und das ist das, was man wahrscheinlich sehr liest und was vielleicht auch sehr viele Leute anspricht dabei. Aber letztendlich ist es wirklich das auch, jeden Tag oder jede Woche so viel passiert, wo genauso Transite dabei sind, wo man einfach mal hart arbeiten kann und durchpowern kann oder auch mal rumlümmeln und einfach nichts tun oder, also weißt du, wie ich meine? Also es gibt eigentlich auch alles bei den Transiten. Vielleicht ist es eben ein bisschen mehr was besonders gut ankommt, wenn man eben diese Transformationsprozesse nochmal besonders in den Vordergrund stellt. Und wie gesagt, bei Vollmond hat es eben immer so ein bisschen diese Thematik, was dann deswegen vielleicht einem besonders häufig erscheint. Also, aber ich verstehe eben, was du meinst. Und deswegen muss ich auch sagen, dass ich so die Grenze von Astrologie bei Social Media ein Stück weit auch sehe, weil es sonst immer so wirkt, als würde jede Woche was total Krasses passieren, was total Bewusstseinserweiterndes, was total Transformatives. Und ich auch manchmal denke, hey, nee, das ist nicht für jeden so. Und es ist auch nicht, also ne, nicht jeder erlebt das dann so, weil wir haben ja auch unser Horoskop, was damit in Resonanz geht oder eben auch nicht. Und ich persönlich würde Astrologie auch nicht so für mich persönlich nutzen. Ne, aber ich verstehe, warum es gemacht wird. Ich poste ja selber auch nicht so viel, sondern auch eher dann größere Themen, die manchmal anstehen oder für einen größeren Zeitraum gelten. Aber Neumond und Vollmond mache ich ja auch, weil ich weiß, dass es auch viele Leute, da kriege ich halt auch viel Feedback, dass die Leute sagen, mir helfen die Fragen, um da nach innen zu schauen. Und das finde ich zum Beispiel ein Punkt.
Das finde ich auch schön, dass du das machst.
Ja, also das, was ich daran wirklich hilfreich finde, ist, dass man so ein bisschen spielend Astrologie lernen kann. Ne? Weil du ja im Grunde so einmal durch das Jahr gehst und so immer so die Energies so ein bisschen durch den Neumond wirklich nochmal sehr präsent hast. Ne? Weil es geht ja dann wirklich um die Themen von der Jungfrau oder der Waage oder Skorpion. Und die kriegst du nochmal so, also ich glaube, jetzt haben viele Leute schon viel mehr Vorwissen über Astrologie als noch vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren, weil man einfach schon so viel darüber gelesen hat, dass man diese Archetypen prinzipiell auch schon mehr kennt, ne, die dahinterstehen. Und das ist schon so etwas, wo ich denke, das ist dadurch leichter. Aber im Grunde ist Astrologie, finde ich, wenn man sie wirklich, wirklich zutiefst nutzen möchte, zu komplex, um sie auch dann darüber zu bringen. Oder dann passiert das halt, was du beschreibst, dass es eben irgendwie immer kracht und immer blitzt und irgendwie ist es immer Zeit zu heilen. Und natürlich ein Stück weit stimmt das ja auch, ne? Weil wir sind natürlich auch ständig irgendwie, machen Erfahrungen, die vielleicht uns verletzen oder kommen vielleicht an unsere eigenen Grenzen. Aber mir ist das auch ein bisschen too much. Also ich kann das total verstehen, was du meinst.
Ja, mir ist es eigentlich egal, mir ist es nur aufgefallen. Und sag mal mit dem Merkur, warum ist der immer in allem schuld, wenn die Technik und so nicht funktioniert oder Sachen nicht klappen?
Also Merkur ist eigentlich gar nicht so viel rückläufig, also insgesamt gesehen, wenn du die Langsamläufer, also das jetzt zum Beispiel Neptun oder Pluto nimmst oder Uranus, die sind sehr viel länger rückläufig, also Merkur ist relativ gesehen wesentlich weniger rückläufig und deswegen hat er auch eine größere Bedeutsamkeit eigentlich. Also du kannst es dir so vorstellen, dass die Idee, es geht erstmal um eine Idee. Das würde ich gerne mal empirisch überprüfen, weil ich da auch keine letztendliche Position zu habe, also weil ich habe es noch nicht empirisch überprüft, ich weiß nicht, wäre mal interessant. Also die Idee ist ja, für was steht Merkur? Merkur ist ja der Planet, wo es um Kommunikation geht, um kurze Reisen, um wie wir die Welt wahrnehmen, ne? Und wenn er rückläufig wäre, dann würde man sagen, dass eben diese Themen alle etwas herausgefordert sind. Also dass es dann eher so, dass wir eigentlich in dieser Zeit nach innen schauen dürfen und es nicht so drum geht, im Außen so viele neue Projekte anzuschieben oder irgendwas Neues zu machen. Und dass dann eben eher sowas passiert wie Missverständnisse, Kommunikationsschwierigkeiten. Deswegen auch die Technik-Fails, weil ja Technik wie Telefon oder Internet eigentlich ein Kommunikationsmittel sind. Und Merkur, der für Kommunikation steht, ja. Und wenn er rückläufig geht, ist, dann geht es eigentlich darum, eben mehr Prozesse im Inneren, ne, oder nach innen zu schauen, zurückzuschauen, Dinge nochmal zu verarbeiten und nochmal, ne, tiefer zu verstehen. Und das wäre dann quasi, im Außen könnten uns dann quasi diese Missgeschicke passieren oder so Kuddelmuddel und Trouble, weil eigentlich Merkur sagt, hey, das steht gar nicht an gerade, ne? So, oder guck noch mal ganz genau hin. Also man soll ja dann auch keine Verträge unterschreiben oder, ne, bei Reisen, dass man dann irgendwie die total in die Hose geht oder, ne, man irgendwie dann der Zug nicht kommt, das Flugzeug irgendwie 2 Stunden später abfliegt oder wie auch immer. Deswegen sagt man ja auch, dass es einfach wichtig ist, in diesen Zeiten besonders entspannt zu sein mit Technik-Fails oder wenn was nicht so rund läuft, weil eigentlich was anderes dran wäre. Wir das aber in unserer heutigen Welt, ne, wo eigentlich alles immer klappen soll, uns gar nicht mehr da auf so Zeiten einlassen würden. Ne? Also gar nicht mehr Zeiten der Innenschau akzeptieren würden, sondern einfach weitermachen wie immer. Und das würde der Merkur, der rückläufige Merkur, eigentlich, ist es irgendwie, eigentlich finde ich auch so ein bisschen ein kosmisches Angebot. Ne? Hey, nimm dich mal raus aus dem, ne, schau nochmal zurück, verarbeite das nochmal, was passiert ist. Ja, oder was wäre nochmal deine Frage? Oder?
Das war die Frage.
Oh, okay.
Das war die Frage, hast du super beantwortet. Du hast gerade gesagt, du hast 2500 oder über 2500 astrologische Beratungen mittlerweile gemacht. Hast du ein Erlebnis, das so ganz besonders war?
Also, auf der einen Seite finde ich es immer total, also berührt es mich immer total, wenn ich manchmal so Postkarten bekomme oder eine E-Mail, wo dann Leute irgendwie schreiben, die Beratung hat mein Leben so auf den Kopf gestellt. Ich habe dann wirklich, also dann sind auch Leute, die wirklich dann krasse Entscheidungen treffen, was ich total bewundernswert fand. Ich war viel langsamer mit meinen Veränderungen manchmal, aber die dann wirklich ihr Leben komplett rumkrempeln und das einfach dann einfach machen. Und es klappt halt einfach. Und sie sagen einfach, geil, es war so gut. Es war wirklich der Startschuss dafür, dass ich mir erlaubt habe, meinen Weg zu gehen. Das berührt mich natürlich total, finde ich unfassbar schön und auch sehr mutig von den Leuten, weil sie wirklich dann sagen, ich vertraue in meine Sterne und in diese Konstellation und das dann einfach und sie gehen diesen Weg und das klappt. Ich finde mindestens genauso schön, wenn einfach so eine astrologische Beratung irgendwie mehr Mitgefühl oder mehr Akzeptanz für sich selbst oder auch, was ich ganz toll finde auch, das finde ich jetzt mal so gut, großartig, wenn dann Leute sagen, hey, da kümmere ich mich drum, ich mache jetzt noch mal die Therapie, ich mache die Yoga-Ausbildung oder ich mache das Atem Transformational Breath oder ich mache den Kurs, weil ich will mich da um mich kümmern. Ich sehe, dass ich damit ein Thema habe und das scheint noch nicht aufgelöst für mich zu sein. Also übernehme ich jetzt die Verantwortung, ne, weil du vorhin das auch angesprochen hast mit dem, bedeutet es Verantwortung übernehmen oder nicht. Ich finde es total toll, wenn dann Leute sagen, ich sehe, dass ich damit ein Thema habe, was mich selber entweder blockiert oder wo ich vielleicht auch im Kontakt, in der Beziehung mit anderen Menschen das ausagiere auf eine Art und Weise, die denen nicht gut tut und mir nicht gut tut und dann sagen, ich nehme das jetzt in die Hand. Das finde ich auch total bemerkenswert, weil ich immer denke, ja, das ist toll, wenn man sagt, ich kann da etwas dran verändern und ich möchte da etwas heilen. Ne? Also das finde ich dann auch total toll. Und das sind kleine Sachen, die man im ersten Moment jetzt, es muss nicht bedeuten, dass sie jetzt den Job wechseln. Also das können sie natürlich auch machen, aber das ist trotzdem so viel in dem Leben von den Leuten. Ne? Aber es ist vielleicht trotzdem erstmal nur so ein kleiner Aspekt, aber finde ich auch immer total toll.
Das sind die kleinen Schönheiten und ja, es ist toll, wie du es gerade beschrieben hast, diese kleinen und die großen Veränderungen, die passieren und die man anstößt und dass Menschen dann einfach erfüllter leben können. Und das ist ganz toll. Luisa, jetzt hast du ja, wir haben ja schon häufig über dein Buch gesprochen. Ich sag noch einmal den Titel, Fall in Love with the Stars von Luisa Carla Hartmann. Wie ist denn, das ist ja dein Baby gerade, was ist denn da alles reingeflossen? Was können wir aus dem Buch lernen? So wie ich das verstanden habe, ist es so, dass du damit ja auch ein Stück weit dein eigenes Geburtshoroskop ein bisschen besser verstehen kannst, richtig?
Absolut, absolut. Also mir war wichtig, oder das, was in dem Buch hoffentlich also auch mitkommt, also durchscheint, ist, ich glaube, dass wir auch gerade schwierige Themen manchmal erst annehmen können, wenn wir uns in unserer Gesamtheit oder in unserer Ganzheit gesehen fühlen. Also für mich war eine Frage ausschlaggebend, wann können wir auch die herausfordernden und auch schwierigen Aspekte annehmen, ne, oder ja zu denen sagen. Das geht eben häufig erst, wie gesagt, wenn wir auch das Gefühl haben, jemand ist wohlwollend mit uns, jemand meint es gut mit uns, jemand sieht uns auch in unseren wunderschönen, zauberhaften Seiten und dann können wir auch sagen, okay, lass uns auch mal die nicht so leichten und auch schwierigen und auch die Dinge, wo wir uns selber furchtbar finden, wo wir uns selber ablehnen und sagen, oh, das ist so gar nicht schön, ich finde mich damit nicht schön. mit diesen Seiten. Also es braucht, finde ich, eben wirklich dieses sich gesehen fühlen, um dann sich auch diesen Seiten zuzuwenden, die man manchmal gar nicht gerne von sich selber sieht und auch nicht mit anderen teilt. Und also das war mir wichtig. Es gibt auch so eine Therapieform, die heißt Acceptance and Commitment Therapy. Mhm. Und da geht es darum eben auch, dass man wirklich sich auch in diesen ganzen schwierigen Anteilen irgendwie total akzeptiert, um dann dafür Verantwortung zu übernehmen. Dass man dann sagt, hey, ja, ich nehme mich an mit all dem, um überhaupt erst etwas verändern zu können. Und das ist mir in dem ganzen Buch total wichtig.
Luisa, das ist genau mein Weg auch gewesen, ne?
Ja.
Das finde ich so krass, dass du das jetzt sagst. Ja, war für mich jetzt Tantra, was mich dahin geführt hat, aber genau das war für mich auch der Schlüssel. Entschuldige, das hat mich einfach jetzt gerade nur total geflasht. Und das hast du in dem Buch einfach auch mit drin.
Also das ist die Haltung dahinter, wo ich hoffe, dass sie durch das Buch fließt. Ne, wo man dann sagt, ich möchte mich mit all dem auseinandersetzen, ich möchte mich mit mir beschäftigen. Und eben wirklich, wenn man sich eben in dieser Schönheit und in den Potenzialen und Möglichkeiten gesehen fühlt, auch zu dem anderen Ja zu sagen. Ne? So, und dann eben dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen oder zu sagen, ich möchte das und das vielleicht so angehen oder verändern oder. Na, aber wirklich eben mit dieser sehr wohlwollenden, annehmenden Haltung. Und ja, also nicht so einen bestrafenden oder negativen Blick, sondern wirklich eben der es ermöglicht, irgendwie, ja, da ins Annehmen zu kommen, so, ja.
Acceptance und Commitment. Ich finde, das ist super schön. Das ist auch ein total schönes Schlusswort. Das liebevolle Annehmen und dann das Commitment, die Bekenntnis dazu, etwas zu verändern. Zum Beispiel mit Astrologie, zum Beispiel mit deinem Buch, das ich natürlich auch sehr gerne noch in den Shownotes verlinke oder falls du sonst auch noch mal Links hast oder sowas, die du teilen möchtest. Das kommt alles in die Shownotes. Luisa, verrate uns nochmal ganz kurz für diejenigen, die gerade hören, jetzt vielleicht sofort dein Instagram sehen möchten. Wo findet man dich? Wo ist die Website? Ich packe es natürlich in die Shownotes, aber vielleicht magst du es trotzdem nochmal ganz kurz sagen.
Also bei Instagram findet man mich einfach über, ich glaube, entweder wenn man Luisa Carla Hartmann sucht oder In Love with the Stars. So heißt auch meine Webseite. Also, ja.
Genau. Ich suche gerade parallel zu gucken, ob das stimmt. Das ist schon wieder die Jungfrau, die rauskommt.
Sehr gut. Mach das auch mal.
Luisa Carla.Hartmann.
Sehr gut.
Und die Website?
Und die Website heißt auch In Love with the Stars. Die findet man so. Super. Oder auch wenn man Luisa Carla Hartmann Berlin eingibt, glaube ich, kommt man auch sofort dahin, ehrlich gesagt.
Perfekt.
Es gibt noch eine Luisa Hartmann, die ist Kinderbuchautorin. Also das bin ich nicht. aber Luisa Carla Hartmann in Berlin und dann ist man da.
Super. Und dein Buch gibt es überall im Buchhandel. Luisa, danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Danke, dass du mit mir jetzt gleich auch nochmal privat 20 Minuten über die Babygeschichte sprichst. Werde ich vielleicht nochmal in einem kleinen Blogbeitrag dann verarbeiten für diejenigen, die es interessiert. Und ganz viel Erfolg für dein Buch. Ich habe es geliebt. Ich kann es wirklich auch nur von Herzen empfehlen und werde das auch überall nochmal teilen. Danke für deine Zeit, Luisa.
Danke dir, Sandra. War super schön, hier zu sein.
Danke. Das war eine neue Folge von House of Grace. Ich freue mich sehr, wenn du etwas mitgenommen hast. Wenn das der Fall gewesen ist, lass es mich wissen. Schreibe mir hier in den Kommentaren, schreibe mir eine Nachricht auf Instagram. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören. Alle Infos zu Luisa findest du in den Shownotes, auch alle Infos zu mir. Ich freue mich natürlich, wenn wir uns auch über die sozialen Medien sozial vernetzen. Und ich freue mich ebenfalls, wenn du den Podcast abonnierst oder bewertest. Das hilft mir wirklich unglaublich. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und einen fantastischen Blick in die Sterne. Bis bald.